SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Es ist sonnig draußen, soll's auch bleiben die nächsten Tage. Perfektes Wetter, um in den Biergarten zu gehen. Doch gerade jetzt, wo es so schön draußen ist, da schwächelt die Gastronomie im Saarland. Sie klagt über Personalmangel. SR3-Reporter Sven Berzelis hat sich mit einigen Gastronomen hier unterhalten. Ja, Sven, was ist denn das Problem? Warum schwächelt's in der Gastronomie hier?
Also was fehlt, ist besonders qualifiziertes Personal mit Berufserfahrung. Also Leute, die wissen, wie der Laden läuft, die aber auch einen gewissen Service bieten und dann auch einen entsprechenden Umsatz machen können. Und dieser Fachkräftemangel, der führt zu ganz unterschiedlichen Problemen. Zum Beispiel gibt es mehr Arbeit in den Betrieben, als Personal überhaupt da ist, beobachtet die Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten. Aber auch für die Betriebe selbst bedeutet das verkürzte Öffnungszeiten und damit natürlich auch weniger Einnahmen, sagt unter anderem der DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Ein paar Betriebe, wie zum Beispiel der Ulanhof in Saarbrücken, die machen jetzt zum Beispiel nur noch zu bestimmten Anlässen auf. Nicht nur wegen dem Personalmangel, aber das Personal ist einfach einer der wichtigsten Faktoren in der Gastro.
Woran liegt das? Hat keiner mehr Lust auf Gastronomie?
Also die Gastro selbst ist natürlich ein harter Job. Das ist nichts für jeden, ganz klar. Aber grundsätzlich ist das wohl gar kein Problem. Das scheint zumindest nicht das Problem zu sein. Erstmal haben wir einen Generationenwandel. Also viele alte Fachkräfte, die gehen jetzt so peu à peu in Rente, sagt der DEHOGA. Und diese Leute fehlen natürlich. Dazu kommt auch aus der Sicht der NGG teils schwierige Arbeitsbedingungen. Also Stichwort Work-Life-Balance. Einige wollen einfach nicht mehr am Samstag und Sonntag in der Küche stehen. Oder salopp gesagt, mal spontan 3 Überstunden machen, nur weil der Laden gerade so gut läuft. Und, das haben wir Unternehmen auch selbst erzählt, schwarze Schafe in der Branche, die den ein oder anderen Gastro-Mitarbeiter dann vergrault haben. Einige Leute würden dann zunehmend aus der Gastro weggehen und lieber, ich formuliere es mal überspitzt, Regale im Supermarkt einräumen. Ist auch nicht gut bezahlt, aber zumindest kann man pünktlich Feierabend machen. Grundsätzlich scheint es aber so zu sein, die Betriebe, die ihre Arbeitnehmenden gut behandeln und gut bezahlen, die haben aktuell gar nicht so viel Personalprobleme. Denn das Fachpersonal bleibt dann logischerweise bei diesen Betrieben. Das alles führt natürlich dann dazu, dass aktuell einfach wenig Fachpersonal im Umlauf ist und neue Jobs sucht.
Wie lässt sich die Personalnot denn verbessern? Aktuell sind 15 Euro Mindestlohn im Gespräch. Würde das helfen?
Nein, nicht unbedingt, sagen sowohl die Gewerkschaft NGG als auch der DEHOGA. Fand ich persönlich recht interessant. Hauptproblem für beide Verbände sind viel eher die Arbeitsbedingungen. Glückliche Arbeitnehmer sind ein Wirtschaftsfaktor, sagt der DEHOGA. Um den Personalmangel also zu bekämpfen, müssen die Betriebe nicht nur die Arbeitnehmer gut behandeln, sondern sie auch gut ausbilden. Und das braucht einfach Zeit. Ein weiteres Problem für die Gastro auf dem Land, die Anbindung. Mit öffentlichem Nahverkehr würden auch die Gastrobetriebe außerhalb der Großstädte besser aufgestellt sein, sagt der DEHOGA. Für die NGG ist die Personalsituation vor allem dadurch zu bekämpfen, wenn die Arbeitszeiten besser und planbarer sind. Das heißt natürlich unterm Strich auch mehr Geld, aber eben auch Betriebskontrollen, um ausbeuterische Betriebe stärker zu bekämpfen. Dann würde sich grundsätzlich auch der Ruf der Gastro verbessern.
Fachkräftemangel in der Gastronomie im Saarland. Immer häufiger gibt's mehr Ruhetage oder Reihen, ja, werden abgebaut im Biergarten. Da stehen dann weniger Tische. So merken wir das dann am ehesten als Gäste. Sven Berzelis mit den Neuigkeiten hier in der Region auf SR3. Die Rüstungsindustrie ist im Saarland gerade der wirtschaftspolitische Strohhalm, nach dem die Landesregierung greift. Mit 3 großen Standorten in Freisen, KNDS, Nonnweiler, da ist Diehl Defence, und St. Wendel, da ist das Hillwerk. Da hat das Saarland da bereits eine Basis. In St. Wendel werden Panzer der Bundeswehr gewartet, in Freisen gebaut und in Nonnweiler stellt Diehl Defence verschiedene Rüstungsgüter her. Damit, wie die industrielle Zukunft im Saarland aussehen kann oder aussehen soll, haben sich auch die Fraktionen im Landtag befasst. SR3-Reporterin Stefanie Balle.
Eine glasklare Haltung nimmt die CDU-Fraktion ein, die sich am Vormittag in gesamter Mannschaftsstärke bei einer Werksführung bei Diehl Defence in Nonnweiler davon überzeugen konnte, die Rüstungsindustrie im Saarland wächst. Fraktionschef Stefan Toscani.
Also die klare Botschaft ist, es wird ausgebaut. Der Standort wird sowohl von den Produktionskapazitäten her ausgebaut, als auch vom Personal. Personal.
Eine gute Nachricht, findet Toscani, gerade im Hinblick auf die vielen entlassenen Facharbeiter aus dem Bereich der Autoindustrie. Auch eine flächenmäßige Vergrößerung der einzelnen Rüstungsbetriebe hält die CDU-Fraktion für möglich. Die Flächen im Saarland seien vorhanden, sagte der Vorsitzende bei der heutigen Landespressekonferenz. Die geografische Lage des Saarlandes am westlichen Rand von Deutschland sieht er als Standortvorteil. Jetzt müsse nur noch die SPD-geführte Landesregierung in die Gänge kommen, mahnt er.
Es gibt einen schönen saarländische Lebensweisheit, wenn's Brei rennt, Muschel Löffel han. Jetzt wirklich auch diese Chancen, die es gibt, zu nutzen.
Dass die SPD-Regierung untätig sei und Chancen verschenke, das sieht die SPD-Fraktion im Landtag anders. Ihr stellvertretender Vorsitzender Pascal Arweiler.
Die geopolitische Lage ist uns allen bekannt. Und ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, wo wir uns nicht über Krieg und Frieden in Europa Gedanken machen mussten. Und wir leben mittlerweile in anderen Zeiten.
Und deshalb hat die SPD-Fraktion im Saarland auch mittlerweile Abstand von der ursprünglichen Einstellung genommen, lieber kein zu attraktives Angriffsziel für potenzielle Angreifer abgeben zu wollen.
Sicherlich wird man für solche Menschen oder für Russland oder für wen auch immer interessanter, wenn wir dort in einem Bereich der kritischen Infrastruktur Dinge herstellen. Aber ich sage jetzt mal, am Ende des Tages habe ich lieber die Rüstungsindustrie und die Arbeitsplätze bei mir im Saarland, habe die Leute in Lohn und Brot und Beschäftigung und die Dinge werden dann aus dem Saarland heraus gekauft, als dass gegebenenfalls diese Dinge woanders hergestellt werden. Wir werben für Beschäftigung im Saarland. Wir wollen die Arbeitsplätze im Saarland sichern.
Diese Einstellung wird von der AfD-Fraktion geteilt. Deren Vorsitzender Josef Dörr.
Wir sind ein Industrieland und wollen es bleiben. Und dann ist ja jede Art von legaler und notwendiger Produktion, wenn damit Arbeitsplätze an der Saar gehalten werden, Forschung an der Saar gehalten wird und so weiter. Also insofern haben wir das ja von Anfang an begrüßt, das und haben ja auch die Regierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass auch diese Art von Industrie hier bei uns im Saarland gefördert wird.
Die Haltung der Saar-Fraktionen in Sachen Rüstungsindustrie hier im Saarland hat Stefanie Balle für die Region am Nachmittag zusammengefasst. Hexennacht, das ist im Saarland eine schöne Tradition, die auch gerne mit einem Hexenfeuer gefeiert wird. Ja, und was so ein richtiges Hexenfeuer sein will, das braucht tagelange Vorbereitung. Zumindest mal gilt das für das Hexenfeuer in Güdesweiler. Seit 30 Jahren wird hier jedes Jahr zum 30. April eine riesige Pyramide aus Holzpaletten und Holzresten aufgebaut. Also ich habe schon Fotos von den Vorbereitungen gesehen. Beeindruckend, kann ich nur sagen. Und deswegen ist SR3-Reporter Patrick Würmer auch hingefahren und hat sich die Vorbereitungen angeschaut.
Ja, und ich stehe jetzt hier am Fischweiher des Angelsportvereins Güdesweiler und ja, direkt neben diesem Monument, die Pyramide von Güdesweiler, kann man sozusagen, das achte Weltwunder oder vielleicht sogar schon das neunte, 9,5 Meter hoch. Ja, ist wirklich ein spektakulärer Bau, der hier in den letzten Tagen aufgebaut worden ist. Das sind mehrere Baumstämme, vor allen Dingen Kieferholzbaumstämme und in der Mitte gefüllt mit verschiedenen Holzsorten und ja, das soll dann hier alles in Flammen aufgehen und zwar in der Hexennacht. Neben mir steht Kevin Lauer. Der macht das schon seit ja, mehr als 10 Jahren, kann man schon sagen. Hier zuständig für dieses Feuer. Das ist schon so größte Feuer, was es hier so gibt in der Gegend, oder?
Ja, das größte Feuer in der Gegend wird es wohl wahrscheinlich sein. Von Hexennacht sowieso. Und ja, seit mehr fast 30 Jahren haben wir halt diese große Pyramide.
Du sagst es, 30 Jahre gibt es das schon, dieses Feuer. Das ist ja eigentlich so gar nicht als Hexenfeuer angefangen, das Ganze. Es gab ja einen anderen Grund, ne?
Der Grund war damals, ja, einmal für den Geburtstag aufgebaut und danach ist es halt dann als Hexenfeuer entstanden, danach, nach dem einen Jahr.
Oder so eine Tradition, von der man ja dann nicht mehr loslässt. Es kommen immer so 1000 Leute jedes Jahr. Also es ist schon ein Großevent hier so für Güdesweiler und die Umgebung. Du bist ja auch Feuerwehrmann, seit über 20 Jahren, hast du mir eben erzählt. Und ja, worauf muss man denn da achten als Feuerwehrmann bei so einem Hexenfeuer? Das ist ja nicht ganz ohne, ne?
Also bei der Feuerwehr muss ich darauf achten, ganz einfach ist auch der Umkreis, die Feuchtigkeit vom Waldgebiet hier rundherum, wo eine Glut schwärme. Nicht rundherum angeht, muss gucken, dass es sicher aufgebaut ist und ja, dass halt kein Funkenflug entsteht.
Ja, also ihr müsst auch wirklich darauf achten, dass das einigermaßen zentimetergenau auch passt, auch von den Längen, ne? Weil es ist ja, das muss ja eine stabile Konstruktion sein. Ne?
Ja, vor allem muss stabil von unten hochgebaut werden, unten das größere Werk von unten angemacht wird quasi gesehen. Unten haben wir länger Feuer wie oben, deswegen müssen wir von unten dick anfangen, nach oben dünn gehen, dass es auch so normal zusammenfällt von oben herunter.
Das wird ja dann angezündet und wie lange dauert das, bis das Ganze abgebrannt ist?
Also wir zünden es gegen 21 Uhr an. Zuerst macht der Schützeverein Friedolin Güdeswiller macht einen Eröffnungsschuss, also mit der Böllerschütze. Dann kommen wir zur G9 und zünden es dann an. Also abgebrannt wird es wahrscheinlich so, bis alles weg ist, so eine Woche dauern.
Was bedeutet denn dieses Feuer für dich, auch die Sexwoche? Hat das eine Bedeutung oder ist das einfach so dieses Zusammenkommen und Tradition? Worauf kommt es da an für dich?
Für mich ist erstens mal Tradition selbst vom Leben, vom Dorfleben hier, auch die Bevölkerung mitzubringen, dann der Brauch halt weiterzuführen. Und ich hoffe, dass es halt so weitergeht auch, dass man von verschiedenen Leuten keinen Stein in den Weg gelegt bekommt.
Ja, das hast du mir eben auch schon erzählt. Das wird natürlich jedes Jahr ein bisschen schwieriger auch, was so Auflagen und Genehmigungen angeht. Das erleben wir an anderen Orten auch, was Dorffeste angeht. Also man kann wirklich nur hoffen, dass diese Tradition hier weitergeht. Es kommt unglaublich gut an im Dorf und es gehört auch irgendwie immer dazu. Und es ist einfach auch ein schöner Start in diesen Mai. Und ja, damit zurück auf den Heideck.
Patrick Würmer in Güdeswiler bei Obertal. Also wer auf große Feuer steht in der Nacht zum 1. Mai, der ist dort auf jeden Fall richtig bei der Holzpyramide von Güdeswiler. Die schlechten Nachrichten in der saarländischen Wirtschaft reißen einfach nicht ab. Jetzt trifft es auch das Kirkeler Drahtseilunternehmen Wireco. Wir haben ja gerade in den Nachrichten schon davon gehört. Rund 120 der 300 Jobs sollen abgebaut werden. Darüber sind die Beschäftigten heute Mittag auf zwei Versammlungen von der Betriebsleitung informiert worden. Olaf Herbold ist der Werksleiter in Kirkel und er begründet diesen massiven Stellenabbau so.
Leider ist die Geschäftsentwicklung in den letzten 12 Monaten negativer ausgefallen, als eigentlich gesehen war. Das sehen wir nicht nur hier bei uns in dem deutschen Werk, in Kirkel. Wir sehen es halt auch im gesamten Wireco-Konzern, wie aber auch bei unseren Mitbewerbern im Markt, die zum Teil schon andere Geschäftsmodelle eingeschlossen haben oder aber bereits Werke geschlossen haben. Von daher ist dieser Prozess momentan nicht unnormal. Für uns als Wireco sind bereits im letzten Jahr Umstrukturierungsmaßnahmen haben stattgefunden. So sind Produkte aus einem Werk in Portugal nach Polen verlagert worden, um dort freie Kapazitäten zu schaffen. Und diese freien Kapazitäten werden nun genutzt, um von Deutschland aus nach dahin verlegt worden.
Es geht also um eine Produktionsverlagerung, auch weil in Kirkel im vergangenen Jahr fast 10 Millionen Euro Verlust gemacht worden sind. Der Standort an sich stehe aber nicht zur Disposition, betont der Werksleiter.
Also Stand heute ist der Standort hier nicht in Frage gestellt. Wie gesagt, wir sprechen von einer Produktionsverlagerung. Ist richtig, wir verlagern circa ein Drittel des Volumens, was letztendlich als Konsequenz daraus dann halt die Reduktion in den Mitarbeitern führt. Wir versuchen, dieses Unternehmen wieder auf gesunde Füße zu stellen. Wir versuchen, auch einen Neustart zu machen. Und ich gehe davon aus, dass uns dieser Neustart auch hervorragend klappen wird.
Der jetzt geplante Arbeitsplatzabbau von 120 Stellen soll sozialverträglich ablaufen, sagt das Unternehmen. Gespräche werden mit dem Betriebsrat bereits geführt. Der Vorsitzende des Betriebsrats ist Joaquin Moreno de la Cruz. Und er ist vor allem enttäuscht, wie informiert wurde, nämlich nur in einer kurzen Infoveranstaltung.
Und so ist auch die entsprechende Stimmung bei der Belegschaft. Empörung, Enttäuschung, Unverständnis. Außerdem, niemand hat es vorhergesehen, dass man hier vielleicht die eine oder andere Maßnahme hätte einsetzen können, wäre vielleicht möglich. Aber dieser Schlag, mehr als ein Drittel der Belegschaft hier loswerden zu wollen, einfach weil sie Produkte ins Ausland verlagern, nach Portugal, nach Polen, nach Holland, nicht weil wir keine Aufträge haben, sondern ist die Arbeit irgendwo anders verlagert. Das verstehen unsere Kolleginnen und Kollegen nicht.
Jetzt will sich der Betriebsrat intensiv auf die Gespräche mit dem Unternehmen vorbereiten. Es droht eine harte Auseinandersetzung. Morgen soll es bei Wireco in Kirkel eine Betriebsversammlung geben. 120 von 300 Jobs sollen dort wegfallen.